Wir beide haben auch telefoniert miteinander und sind so verblieben, dass ich mal anfange. Bedanke mich herzlich für die freundliche Begrüßung. Ich habe jedenfalls Ihre Bitte, hier an der Ringvorlesung teilzunehmen, nicht durch Druck und durch Zwang angenommen, sondern weil es mir Freude gemacht hat. Weil ich finde, dass gerade auch im Bereich der politischen Wissenschaft es einfach klug ist, nicht nur immer irgendwelche Theorien über Demokratie und andere schwierige Fragen zu haben, sondern eben ganz bewusst auch immer wieder mal zu fragen, was steht denn eigentlich hinter einer Entscheidung, einem Gesetz, irgendeiner Form, dass plötzlich die Wahlen anders ausfallen, als man geglaubt hat. Und gerade dieser Begriff Versöhnung in der Politik ist natürlich ein Wort, das nicht so häufig ist, auch wo man sagt, ich mache bei sowas immer, das ist so eine kleine Sache, die ich dann gerne mache, dann nehme ich mir einen alten Brockhaus und gucke dann mal nach, was in diesem alten Brockhaus zum Thema Versöhnung drinsteht. Ich habe übrigens das auch noch in anderen Bereichen aus der politischen Wissenschaft gemacht. Da findet man ganz selten als Begriff. Und deshalb wieder zum alten Brockhaus. Der alte Brockhaus sagt zum Beispiel, wenn man fragt, was ist denn jetzt Versöhnung, dann sagt der, das ist sowas wie Rechtfertigung. Das kriege ich persönlich noch nicht so ganz miteinander zusammen, aber da steht so. Und dann habe ich gedacht, musste was Moderneres nehmen, habe ich Wikipedia geguckt. Und da steht dann irgendwas von Vergangenheitsbewältigung und oder Konfliktregelung. Das hat mich alles ein bisschen überrascht. Und dann habe ich dann gedacht, was machst du eigentlich, an welcher Stelle fängst du an, wo guckst du hin, wo guckst du her? Und das war dann insofern einfach, als wir bei uns an der Universität gerade auch beim Kollegen mit einem Hinweis nochmal versehen worden sind, den ich persönlich auch für wichtig halte, nämlich ein Buch, das Professor Xue Bu und Herr Ohnesorg geschrieben haben und wo wir dann auch einen Beitrag dazu geleistet haben, der sich mit dem Faktor Persönlichkeit in der internationalen Politik befasst. Also der Hinweis, dass das, was wir machen, doch sehr häufig zu tun hat mit Menschen. Und der leider schon verstorbene Hans-Peter Schwarz hat darauf hingewiesen, immer wieder, wenn er geschrieben hat, dass er sich Persönlichkeiten angeguckt hat, gesagt haben, was machen die denn, was ist der Hintergrund, was ich eben schon gesagt habe. Und dass das dann auch wichtig für politische Entscheidungen ist. Ich will einen kleinen Sprung machen. Mir ist persönlich zurzeit immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir, anders als das vorher aussah, uns eigentlich mit den großen Veränderungen der letzten 30 Jahre, wie ich finde, weiter beschäftigen müssen. Ob das alles schon richtig ist, was wir in den verschiedenen Fachsektoren entwickelt haben, weiß ich nicht. Ich persönlich glaube, dass das, was wir damals als Wiedervereinigung definiert haben, was wir als friedliche Revolution in allen Sprachen immer wiederholt haben, dass das alleine schon da eine, sagen wir mal, zu zurückhaltend formuliert worden ist, was das ja in Wahrheit ist, ist nach meiner Auffassung, dass wir da so etwas erlebt haben und eigentlich da sehr froh darüber sein können, dass es damals 1989, 1990 so etwas wie eine große europäische Freiheitsrevolution gegeben hat und die nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und wer dann in die Revolutionsforschung noch kurz reinsieht, der wird dann wiederum feststellen, dass alle diese sogenannten Revolutionen, in dem Fall richtig, friedlicher, aber eben auch eine Revolution in Richtung Freiheit. Dass es in allen solchen genannten Revolutionen immer auch so etwas wie eine ein Postfolgekonflikt, einen postrevolutionären Folgenkonflikt gegeben hat. Und wenn Sie das sich mal einfach jetzt auf eine Liste aufstellen, dann steht da jetzt seit 30 Jahren so eine Latte von Begriffen: Brexit, Polen, Ungarn, Ukraine, Syrien, Libanon, Afghanistan, meistens mit Frieden verbunden oder mit Auseinandersetzungen. Und das ist dann eben genau das, was eben zeigt, wo Versöhnung, das ist ja unser Hauptthema, auch angedockt werden muss und wo das Ganze auch hin muss. Wenn man das in einen Satz formulieren darf, dann gibt es ja, lieber Herr Kollege Söffner, an anderer Stelle gerade eine Untersuchung, die sich mit dem Thema Kompromisse beschäftigen. Und auch interessant, dass ähnlich wie hier mit Versöhnung, da über Kompromisse, und die können das auch mit einem ähnlichen Vorsatz machen, wie das hier ja erfolgt ist, das wird dringende Zeit, dass wir uns mal mit dem Begriff beschäftigen oder wie wir gerade gehört haben, wir brauchen das Thema Versöhnung, weil wir sonst auch zu wenig Gestaltungsmöglichkeiten haben, wenn man das Ganze nicht macht. Kompromisse ist immer ganz spannend, wenn man ins Ausland guckt. Sie wissen, in den USA heißt zum Beispiel Kompromiss übersetzt, da gibt es nur zwei Verlierer. Jeder Kompromiss hat immer zwei Verlierer und nicht wie bei uns einer, der gewinnt und einer, der verliert. Aber dafür haben wir natürlich so schöne Begriffe wie faule Kompromisse immer da. Und dann können Sie sehen, wie an einem solchen Begriff sich plötzlich etwas entfaltet. Ähnliche Gegensätze haben wir bei Versöhnung nach meiner Einschätzung. Und ich habe mir dann schon überlegt, ob ich sage oder nicht, aber ich glaube, wenn man es definiert, auf der einen Seite Versöhnung, auf der anderen Seite Aussöhnung als zwei Begriffe, dann habe ich mal versucht, ein bisschen was zu definieren. Ich glaube, dass Versöhnung erfordert den gegenseitigen Respekt von Menschen und Völkern, und Aussöhnung erfordert die Vergeltung zwischen Staaten und Institutionen. Darüber können wir gleich diskutieren, darüber können wir sprechen. Ich könnte jetzt, und ich will es aber nicht so lange machen, Ihnen natürlich auch noch ein paar Bemerkungen zu konkreten Beispielen machen. Versöhnung ist zum Beispiel im Wirken von Konrad Adenauer ein ganz zentraler Punkt in seiner langjährigen Arbeit. Dazu gehört dann auch, und das muss man nicht unbedingt mit der Anfangsphase verbinden, mit dem Versuch von Adenauer und de Gaulle zu einer Versöhnung zu kommen. Was Ähnliches haben wir interessanterweise, wir haben eben schon kurz darüber geredet, im Vorfeld der Söffner, einer unserer Lieblingspartner, nämlich Israel. Und da ist man dann sehr schnell bei Adenauer und David Ben-Gurion, beides jene, die ihre Staaten mitgegründet haben am Anfang. Dazu gehört aber auch ein Satz, hinter dem sehr viel steht, nämlich etwa die Versöhnungsworte der polnischen Bischöfe, die jedermann kennt. Wir gewähren Vergebung und bitten um Vergebung. Ein Satz, der viel mit Versöhnung zu tun hat. Und wenn wir schon gerade in Warschau sind, dann kann man auch da und muss man Willy Brandt aufrufen und seine neue Ostpolitik und damit verbunden den Kniefall vor dem Denkmal der Helden des Warschauer Ghettoaufstandes. All das wichtige Sachen. Helmut Kohl und François Mitterrand ist auch noch so ein Punkt, den man ansprechen muss. Aber das habe ich jetzt nur einfach von der Punktation gesagt, damit man sieht, dass es in der praktischen Politik in den letzten 30 Jahren, wenn man Adenauer dazu nimmt, seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, eine Vielzahl von evidenten Versöhnungsaktivitäten gegeben hat. Und das ist im Politikbereich schon, wenn man es so dann hintereinander sagt, auf der einen Seite sehr schön, auf der anderen Seite sicherlich in der Öffentlichkeit so bekannt nicht, wie es sein müsste. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Frau Geiler, lieber Söffner, herzlichen Dank auch für die Einladung, an dieser spannenden Veranstaltungsreihe teilnehmen zu dürfen und das mit einem so prominenten und mir doch sehr vertrauten, bekannten Gesprächspartner. Das tue ich sehr gerne. Vielleicht darf ich noch zwei, drei Bemerkungen zu dieser Veranstaltung machen, ihrem Charakter, und dann knüpfe ich sehr gerne an dem an, was Herr Rüttgers gerade auch angedeutet hat. Ich finde diese Veranstaltungsreihe deswegen so spannend und großartig, weil sie sozusagen diesen interdisziplinären Blick konsequent gewählt haben, wenn ich richtig sehe, eben über zwei Semester das auch praktiziert haben, interne Expertinnen und Experten und externe herangezogen haben. Und das zeichnet sie eben auch aus, sozusagen nicht nur die große Kompetenz, die wir in den Fakultäten haben, sondern auch diese TRA-Ansätze, sozusagen hier die TRA-4, die TRA-5 mobilisieren, sage ich jetzt mal. Und das sozusagen rubrizieren unter diesen Begriff der Versöhnungsforschung. Ich habe gesehen, den gibt es an anderer Stelle in der Bundesrepublik, wenn ich richtig sehe, in Jena gibt es das auch schon. Aber was sie hier sozusagen etablieren, ist ja auch dann im Kontext zu sehen, das macht das ganze Unternehmen, glaube ich, sagen zu können, noch spannender im Kontext auch unseres Exzellenzclusters. Da sehen Sie es ja eben auch, Abhängigkeitsforschungen, und dann ist es eine thematische Erweiterung natürlich, ich würde fast sagen, ganz konsequent notwendig, landet man dann auch bei diesen Aspekten von Versöhnung. Also kurzum, ich finde diese Veranstaltungsreihe, diese Idee und damit natürlich auch verbunden, und hier sind ja nicht nur sehr vertraute und überaus geschätzte Kolleginnen und Kollegen heute Abend hier dabei, sondern Sie, lieber Herr Schulz, Frau Wehrheim, Frau Sass, die haben alle vorgetragen, Herr Rohrschneider, aber eben Sie haben auch dieses Zentrum, also erst sollte es ein Forum sein, jetzt wird es ein Zentrum für Versöhnungsforschung. Und das finde ich natürlich großartig. Ich glaube, das passt ganz hervorragend in die Fakultät, in unsere neue Governance-Struktur der TRAS. Und damit möchte ich jetzt den Bogen schlagen zu dem, was der Ministerpräsident gerade angedeutet hat, natürlich auch in eine Tradition des Nachdenkens über Politik. Danke, lieber Söffner, für die Verortung meiner Person auch an der Universität. Tatsächlich bin ich ja ein Stück weit Bonner Gewächs. Ich habe hier schon studiert. Ich bin immer der Universität Bonn treu geblieben. Ich war mal im Rahmen meiner Arbeiten zur Dissertation tatsächlich am Meinecke-Institut längere Zeit in Berlin, aber ich bin dann sehr schnell wieder nach Bonn zurückgekommen. Politische Wissenschaft als praktische Wissenschaft, mit Bracher 1959 gegründet. Praktische Wissenschaft, immer die Praxis im Blick und ganz wichtig in unserem Kontext heute, politische Wissenschaft als Wissenschaft für die Demokratie. Ganz bewusst eine normative politische Wissenschaft. Das ist heute sicherlich nicht State of the Art unbedingt oder en vogue. Man errechnet ja sehr vieles, nicht wahr, Konstanz? Ich weiß, lieber Söffner, Ihre Verbundenheit zu Konstanz, aber das macht nichts. Das macht es ja gerade lebendig, glaube ich. Man errechnet sehr gerne die Dinge und man legt dann immer irgendwelche Formeln an. Ich glaube, dass man damit ganz viele wichtige Dinge sicherlich begreifbar machen kann, aber nicht das wirklich Wesentliche. Das kann man nicht rechnen und das kann man nicht messen, sondern ich glaube, dem muss man sich anders nähern. Und so würde ich übrigens auch das Nachdenken über Versöhnungsforschung oder Politiken, so haben Sie uns heute den Titel gegeben, Politiken der Versöhnung, anlegen und eben dort sehen. Denn, Herr Rüttgers hat es ja angedeutet, ich würde es für mich auf den Punkt bringen, die Bundesrepublik Deutschland ist ja ein Staat, der die Versöhnung in sich trägt seit seiner Gründung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Ethos der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Herr Rüttgers hat es angedeutet, Adenauer steht am Anfang, aber wenn ich das so sagen darf, weil er das selbst nicht kann, und Sie hatten auf mein kleines Büchlein hingewiesen, das ich über Herrn Rüttgers geschrieben habe, das überaus spannend war, weil ich natürlich über die Beschäftigung mit seiner Person sehr viel gelernt habe, über Parteien, über Demokratieentwicklung, über politische Maßnahmen, Zäsuren, Perspektiven, übrigens auch das Handwerk des Politischen. Und jemand wie Jürgen Rüttgers steht ja hier auch in dieser Tradition. Er hat sich selbst, er ist immer sehr zurückgenommen, sehr bescheiden, aber ich darf doch daran erinnern, das war ja nicht nur in seiner aktiven Zeit als Politiker bis hin zum Ministerpräsidenten, einer der engsten Vertrauten über ja eine lange Zeit von Helmut Kohl, Kohl in der Tradition Adenauers stehen, sondern eben bis heute deutsch-jüdischer Dialog, deutsch-jüdische Aussöhnung. Auschwitz. Aber nicht nur der Blick zurück, sondern eben auch der Blick in die Zukunft. Die Rolle, die Bedeutung des Judentums in der deutschen Geschichte und anderes mehr. Die Bundesrepublik Deutschland, ein Staat, zu dessen Staatsräson ganz wesentlich Versöhnung gehört. Aber wie und das in Vorbereitung der heutigen Zusammenkunft? Woran machen wir das jetzt fest? Und das ist für mich eine offen gebliebene Frage, wenn ich das hier sagen darf. Ich habe mich, er ist heute hier bei mir mit meinem Mitarbeiter Christopher Prinz in den letzten Tagen sehr intensiv, der mich auch natürlich noch ein bisschen vorbereitet hat, nochmal nachgeguckt hat, wann war denn das Hochamt mit de Gaulle, auf das Herr Rüttgers schon hingewiesen hat, und wo stand dann, wann war nochmal Kohl mit Mitterrand, wo sie sich die Hand gereicht haben und so. Aber das ist nicht der Punkt ist einfach der für mich auch offen geblieben ist. Woran machen wir denn Politik der Versöhnung insofern fest, ob es ein Erfolg ist, ein Bemühen, ein Gelingen oder nicht? Und ich glaube, das ist sehr schwer zu sagen. Was wir aber feststellen können, ist, das Motiv sozusagen, das Bemühen, das darauf ausgerichtet sei, gerade auch im außenpolitischen beziehungsweise bei der Bundesrepublik und gerade mit Blick auf Frankreich und die Nachbarn, einschließlich natürlich Polen, ganz wichtig, aber auch zu sagen, das Europäische. Kohl hat ja immer gesagt, das ist gar keine Außenpolitik mehr, das ist das Innenpolitik. Deswegen sage ich jetzt, es ist nicht nur Außenpolitik, es ist Europa, Europa. Dieser Ministerpräsident hat in seiner Amtszeit das gemacht, was seine Nachfolger bis zum aktuell Amtierenden und wer auch immer ihm nachfolgen wird, das genauso gesagt. Benelux Euregio, dass die Grenzen, das ist im Grunde, das ist ja keine Außenpolitik mehr, sondern das ist Nachbarschaftspolitik regional. Die Grenzen sind nichts Ausgrenzendes mehr, sondern ganz anders. Und das war bis hin Corona, dass die Grenzen in die Niederlande offen geblieben wurden. Das war auch da drin die Idee, dass man das Überwinden, das Grenzende, das Abgrenzende, das Gegensätzliche, das zum Gemeinsamen. Das ist das Europäische. Man braucht ja nicht nur sozusagen, ich habe ja auch in die Wörterbücher, ich habe mich auch etymologisch damit so, und das ist natürlich ganz interessant, weil da ist sehr viel Sühne, ich sehe das im theologischen Kontext, die Versöhnung natürlich sehr stark, Sühne, und das ist sehr hochgradig eben moralisch wertgebunden. Das hat sehr viel mit Vergebung zu tun. Aber jetzt, wenn man dann natürlich in die deutsche Geschichte schaut, Herr Rüttgers hat es ja angedeutet mit den Begriffen, dann komme ich auf mich Wiedergutmachung und so weiter. Ja, kann man das wiedergutmachen, was historisch geschehen ist, Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung und so. Ich glaube, man muss das immer im jeweiligen Kontext sehen. Worauf ich hinaus will, ist, kann es gelingen? Ist irgendwann der Zustand erreicht, dass man sagt, man ist versöhnt? Übrigens, wer soll das denn tun können? Wir haben alle gelernt, das ist auch Bonner Schule, Schwarz wurde genannt. Staaten pflegen keine Freundschaften, Staaten haben Interessen, Staaten kalkulieren sehr rational. Und da ist es mit der Moral so eine Sache. Das heißt natürlich nicht, dass moralfreie Außenpolitik betrieben wird. Das tut die Bundesrepublik Deutschland natürlich nicht. Aber worauf ich hinaus will, ist, können sich Staaten versöhnen? Weniger die Menschen, Nationen, Völker. Aber letztendlich sind es die Einzelnen. Und deswegen ist natürlich das, was dann auch ganz konkret in diesen Maßnahmen, den Politiken, das ist unser heutiges Thema, in den Politiken gemacht wurde, nehmen wir jetzt mal Deutsch-Französisch, der Élysée-Vertrag dann in den 60er Jahren so wichtig mit dem Schüleraustausch, Kultur, anderes mehr, die Menschen zusammenbringen, die Menschen, weil über die Menschen die persönlichen Begegnungen, Geschichte nicht vergeht, Geschichte nicht vergessen wird, aber anders wahrgenommen wird und man aus der Geschichte lernend die Gegenwart anders begreifen will. Und ich glaube, darauf zielt ja auch Versöhnung. Versöhnung ist ja nicht nur etwas, was zurückblicken will, sicherlich auch nicht Geschichte, Vergangenheit vergehen lassen will. Danke, Söffner, die Reminiszenz an meine Beschäftigung mit dem ja unsäglichen Historikerstreit 1986, Vergangenheit, die nicht vergehen will. Keiner der damals am Streit Beteiligten wollte die Vergangenheit vergehen lassen, im Sinne von, dass man nicht mehr über die Verbrechen des Nationalsozialismus spricht, sondern sie sozusagen kontextualisieren. Aber ich will jetzt nicht mich auf dieses geschichtspolitische Terrain begeben, das wäre eine andere Veranstaltung. Aber die Frage ist ja eben die Politiken der Versöhnung, und dafür steht eben auch Rüttgers, in einer Tradition einer Partei, die sich aber allerdings auch entwickelt hat, die mal stolz darauf war, sich als die deutsche Europapartei zu begreifen. Also das ist sie in den letzten Jahren nicht gewesen. So hat sie sich auch nicht genannt, das war sie auch nicht. Einzelne Akteure, ich habe sie eben genannt, die waren es, die wollen es auch sein. Der mit mir heute Diskutierende eben auch. Aber Europapartei wollte man nicht mehr, nicht so wirklich, da hat man sich auf anderes. Aber das Entscheidende sozusagen ist das Herunterbrechen sozusagen dieser Meta-Ebene, würde ich jetzt sagen. Versöhnungspolitik ist ebenso ein hehres Ziel, wie eben normativ aufgeladen, spiegelt sich im freiheitlich-demokratischen Menschenbild und überhaupt in der Staatsräson der Bundesrepublik, wie es im Grundgesetz angelegt ist und in der Interpretation des Bundesverfassungsgerichts und in den politischen Wegmarken, die angedeutet wurden. Das ist natürlich die Gründung der EWG. Ja, was denn sonst, wenn eben nicht Frieden? Frieden steht am Anfang. Frieden, Freiheit, Einheit. Der Wohlstand auch, aber der Frieden war das Primat europäischen Integrationsprozesses. Und das ist parteiübergreifend von Adenauer, natürlich Brandt, der Kniefall. Das ist Kohl. Kohl, historisch, dass Kohl lebte, das kann Herr Rüttgers viel besser als ich. Ich habe Kohl seltener, aber ich habe ihn noch erleben dürfen. Das war immer die Geschichtsmächtigkeit. Europa lautete seine Antwort immer bei meine Beschäftigung mit Europa mich seit Jahren eben umtreibt, für ihn übrigens auch für mich und für meine Studierende, ich versuche es ihnen zu vermitteln, Europa ist vor allen Dingen auch heute eine Frage von Frieden. Frieden, Aussöhnung. Und übrigens ja, immer der denkbaren Alternative. Krieg, Frieden, Krieg. Das ist weniger der Wohlstand, das ist natürlich alles, das sind alles Mittel, um dahin zu kommen, aber letztendlich das Ganze. Und damit natürlich, wie sichern wir Frieden? Dann hatten die ganzen Verträge und dann kam der Schumann-Plan, die EGKS und das alles supranational, alles klar. Montanunion, das war das Instrument. Aber was ich daraus eben lese, die großen Verträge, ja, bis wohin, irgendwo noch bis Lissabon, aber jetzt kam dann nicht mehr viel. Jetzt kommt ja auch irgendwie nichts, da tut sich im Moment, ja klar, es ist groß, es ist so schwierig, die Interessenlagen so heterogen, oder aber eher tritt man aus, als tritt man bei. Die großen Verträge atmeten immer noch so das. Ja. Bei allen Gegensätzen, also die man sicherlich kulturell nicht Gegensätze, aber sagen wir mal Eigenheiten und Unterschiede auch in Europa. Ich glaube, dass der Weg manchmal doch weit ist von Skandinavien sozusagen bis Süditalien und dann von Portugal bis Rumänien oder Bulgarien. Aber letztendlich war es nicht immer nur an die Förderfonds, die Geldtöpfe zu kommen, strukturpolitische Maßnahmen, sondern doch auch so ein Raum von Freiheit, von Menschenrechten und von Liberalität. Und ich glaube, das ist sowohl sozusagen Movens von Versöhnungspolitik als eben dann auch heruntergebrochen, spiegelt sich in den jeweiligen Maßnahmen. Letzter Punkt für meinen Eingangsimpuls. Natürlich in den jeweiligen Kontexten sehr besonders. Ich habe Deutsch-Französisch angedeutet, Deutsch-Polnisch, Deutsch-Israelisch, anderes. Das muss man immer sehr genau sich anschauen. Was konnte man erreichen? Was hat man erreicht? Und wo steht man heute? Und ich will da natürlich keine Nabelschau betreiben, nur Deutschland und Europa, ja, wie Frau Wehrheim, die natürlich sich auf anderen Kontinenten, wie Herr Schulz eben, ja auch, sie alle, das Asiatische. Aber Sie haben ja uns beide hier eingeladen und wir haben natürlich einen Blick eben auch auf deutsche und europäische Geschichte. Wo stehen wir denn da heute? Was kann uns das denn heute sagen, auch für Politik heute? Weil ich gesagt habe, ich mache seit 30 Jahren politische Wissenschaft als praktische Wissenschaft. Ich hatte die Ehre, für Frau Merkel im Expertendialog zur Zukunft Deutschlands nachzudenken, Deutschland in den nächsten 20, 30 Jahren. Und das habe ich gemeinsam mit Clemens Albrecht tun dürfen. Seitdem kennen wir uns. Und lieber Clemens, das sind dann keine Zufälligkeiten, dass wir heute hier gemeinsam, auch wenn es nur digital ist, in Bonn uns wiederfinden in einem Institut. Das war doch großartig, oder? Weil Clemens, da haben wir doch auch gelernt. Da haben wir zwar nicht über Versöhnungspolitik gesprochen, aber wir haben im Kanzleramt gelernt, wie können wir denn heute diese Dinge irgendwie konkret gestalten? Und das wäre meine Eröffnungsfrage auch für die Diskussion. Was ziehen wir denn bei Versöhnungspolitik in Europa, von mir aus auf bundesrepublikanischer Sicht oder gesamteuropäischer Sicht, was heißt das denn? Was heißt das denn heute? Ist da übrigens vielleicht auch so etwas Anmaßendes drin? Versöhnungspolitik, da setzt ja auch immer voraus auf Augenhöhe und man hat die gleichen Dinge im Blick und irgendwo hat man da diese Gemeinsamkeiten, also das, was man teilt, vielleicht auch eben dieses gemeinsame Ziel. Aber wenn ich damit schließen darf, wenn man einmal im Jahr vor Corona war das so, mit der Akademie der Wissenschaft aus Peking, der Kommunistischen Partei Chinas zusammensitzt, eine Delegation, 20 aus China Wissenschaftler und 20 aus der Bundesrepublik, und man da über eine gemeinsame Zukunft, über gemeinsame Werte oder Demokratie nachdenkt, da kommt man nicht weit. Nach 3 Minuten wird das Ganze schon beendet und wird gesagt, was maßt ihr euch denn an? Also Universalität der Menschenrechte und gemeinsame Demokratieverständnis, das gibt es gar nicht. Das müssen wir jeweils im kulturellen Kontext sehen. Das ist alles sehr relativ. Wenn das so ist, wenn man das so akzeptieren will, ich nicht, aber das ist ein anderes Thema, es geht nicht um mich, dann ist natürlich die Frage, wie weit kommen wir denn dann mit einem Konzept, wenn es das denn gibt, von Versöhnungspolitik? Wie kann denn dann Politik der Versöhnung aussehen, wenn man doch von sehr unterschiedlichen Standpunkten mit unterschiedlichen normativen Aufladungen im Politischen sich begegnet? Das ist für mich eine spannende Frage, die ich mir in der Vorbereitung auch gestellt habe. Vielen Dank.